Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute der Herzinfarkt bei Frauen. Und damit sage ich herzlich willkommen und ein gesundes neues Jahr 2025 bei Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und auch im neuen Jahr sind wir wieder für Sie da. Wir machen mit unserer Reihe rund um die Wechseljahre weiter. Die hatten wir ja vor Weihnachten begonnen und hatten jetzt eine kleine Weihnachtspause. Und nun geht's weiter. Und diesmal schauen wir uns ein spezielles Thema an, denn den Herzinfarkt. Den Herzinfarkt ganz speziell mit dem Blick auf Frauen. Denn da ist doch etwas anders. Und was die Wechseljahre damit zu tun haben und wie überhaupt Symptome aussehen, eine Behandlung und was man dafür tun kann, möglichst keinen Herzinfarkt zu bekommen, das alles klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Sie ist Oberärztin der Klinik für Inneres Kardiologie am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und ihr Name Dr. Ulrike Ketterer. Also würde ich sagen, los geht's. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Rezeptfrei sind und sage herzlich willkommen, Frau Dr. Ketterer.
Hallo. Hallo, Henke.
Hallo. Ja, wir reden heute über Herzinfarkt. Bisschen speziell auf den Blick der Herzinfarkt bei Frauen. Aber fangen wir mal so an. Was ist denn überhaupt ein Herzinfarkt?
Na, ein Herzinfarkt ist eine Akutsituation, wo das Herz für einen akuten Zeitraum zu wenig mit Sauerstoff versorgt wird. Und das entsteht durch einen Verschluss oder durch eine hochgradige subtotale Engstelle von einem Herzgefäß. Und dabei kommt es zu Beschwerden, die Patienten haben. Typischerweise mit Herzbeschwerden, thorakalen Brustbeschwerden, die zum Teil dann auch aufstrahlen können in den Unterkiefer oder in den linken Arm. Das sind so die klassischen Symptome. Und dann gibt es aber auch sogenannte atypische Symptome, die man dann häufig auch verkennt. Und das ist dann das Problem. Wie zum Beispiel Übelkeit oder Oberbauchbeschwerden oder Rückenschmerzen.
Ah, okay. Also es kann sein, mir ist übel und ich denke mir nichts weiter dabei und dabei habe ich einen Herzinfarkt.
Genau. Luftnot kann genauso ein Äquivalent sein für thorakale Beschwerden, für Herzbeschwerden. Also wenn ich bei Belastung Luftnot habe, kann das genauso sein, gerade Diabetiker. Da ist ja der Schmerzrezeptor schon geschädigt durch den Diabetes. Die haben häufig keine Herzbeschwerden und die dann haben eher dann eine Luftnotsymptomatik, was dann als gleichwertiges Symptom angesehen werden kann.
Okay, also als Diabetiker darauf achten, wie ich Luftnot habe.
Genau.
Okay, das sind die Symptome jetzt bei Frauen oder
bei Frauen generell? Sind eher so die atypischen Symptome, die ich beschrieben habe.
Ah.
Ja, das sind eher, dann ist die Übelkeit, sind die Druckbeschwerden in der Bauchgegend, ja, vielleicht auch die Luftnot. Also das sind eher die atypischen Beschwerden, die bei Frauen auftreten und die dann, wie gesagt, dann auch häufig verkannt werden und dadurch dann auch später überhaupt den Notarzt oder überhaupt zum Arzt gehen. Ja, das ist ja auch nachgewiesen, dass Frauen später zum Arzt gehen mit Herzbeschwerden.
Ja. Okay. Aber das ist ja auch gemein, ne? Dass da die Symptome so atypisch sind.
Ja, das ist gemein. Man muss es halt einfach wissen. Ja, ja. Deshalb muss man darüber reden, dass man sich jetzt nicht nur darauf fokussiert, nur wenn das Herz wehtut, dass ich dann zum Arzt gehen muss, sondern auch, wenn andere Beschwerden auftreten können, wie auch zum Beispiel Unterkieferbeschwerden.
Ja. Ja, okay. Und sind die denn irgendwie spezieller so unter Kieferschmerzen, sind die doll oder?
Ja, das zieht in der Regel dann aus vom Herzbereich, vom Thorax, also vom Brustbereich, ziehen die Schmerzen, so beschreiben das die Patienten einen relativ klassisch zum Unterkiefer aus oder zum linken Arm.
Ja? Ah ja, okay. Dann sollte ich zum Arzt gehen.
Dann sollten Sie zum Arzt gehen, wenn es ganz akut auftritt, sollten Sie nicht erst zum Arzt gehen, sondern direkt den Notarzt rufen. Ja, dann wird ein EKG geschrieben. Und dann kann man sehen, ob das ein richtig akuter Herzinfarkt gibt. Es gibt da unterschiedliche Arten von Herzinfarkt. Herzinfarkte, die Sie am EKG sehen können, dann ist das ist der sogenannte ST-Hebungsinfarkt, der sogenannte STEMI, dieser richtig akute Herzinfarkt. Den sehen Sie im EKG. Und dann gibt es natürlich auch Herzinfarkte, die Sie nicht im EKG sehen, sondern erst bei Blutabnahmen, wenn bestimmte Laborwerte im Blut erhöht sind, die dafür sprechen, dass eine Engstelle am Herzgefäß ist. Also so kann man grob unterscheiden. Ja.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch thorakale Beschwerden, die nicht unter einem Herzinfarkt eingegliedert werden können, sondern unter typischen oder stabilen thorakalen Beschwerden. Das ist dann kein akuter Herzinfarkt. Also akute Herzinfarkt, mhm. Notarzt rufen, wenn akute Beschwerden auftreten, mhm. den sieht man dann im EKG.
Okay.
Oder dann in den Blutabnahmen.
Und die nehmen einen dann wahrscheinlich mit ins Krankenhaus?
Da werden sie auf jeden Fall mitgenommen.
Okay.
Sie werden auf jeden Fall mitgenommen. Wenn sie Hebung im EKG haben, müssen sie sofort ins Herzkatheterlabor gebracht mhm. werden. Das ist natürlich jetzt hier in Berlin nicht besonders schwierig. Mhm. Hier gibt es ja relativ viele Herzkatheterlabore ja. in den Kliniken.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, das ist auf dem ländlichen, Bereich natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber sie müssen dann beim akuten ST-Hebungsinfarkt direkt ins Herzkatheterlabor gebracht werden, um dann mhm. einen Herzkatheter zu bekommen und sich die Herzgefäße anzuschauen.
Was passiert bei so einem Herzkatheter? Also wie sieht so ein Herzkatheter aus?
Ja,
was passiert da?
Ist relativ beeindruckend für Patienten, die das noch nie erlebt haben und gerade in so einer Akutsituation. Sie liegen auf einem großen Tisch, muss man sagen, auf einer Trage und um sie herum fährt ein Gerät, was die Bilder produziert. Also mhm. es ist eine Untersuchung mit Strahlung. Ja. Mhm. Sie werden komplett steril abgedeckt und dann gehen wir in der Regel, um die Herzgefäße darzustellen, über die Arterie am Handgelenk, da wo sie manchmal ihren Puls auch tasten können,
ah, ja, ne,
um zu
ja.
gucken, ist der regelmäßig oder habe ich irgendwelche Extraschläge. Das machen ja Patienten ganz gerne und wir ja mhm. auch, wenn wir Patienten untersuchen.
Ja.
Über das Handgelenk ist die Arterie zu tasten und darüber wird ein kleines Schläuchlein reingelegt mhm. unter örtlicher Betäubung und die Patienten kriegen in der Regel noch ein bisschen was, dass sie sich entspannen zum Schlafen, aber mhm. Patienten sind im wachen Zustand bei der Untersuchung.
Ah, okay.
Und dann schieben wir den Katheter über den Arm, es gibt im Grunde einen Weg nur zum Herzen,
ah, ja, okay.
über ein großes Gefäß zu den Herzgefäßen und über einen Katheter wird dann Kontrastmittel in die Herzgefäße gespritzt
mhm.
und mit Röntgenstrahlen entstehen dann große Bilder am großen Monitor, wo die Patienten auch zugucken können, wenn sie möchten und dann sehen wir jedes einzelne Herzgefäß.
Ah, okay. Das ist ja spannend.
Und wenn dann die Engstelle ist,
ja.
dann werden wir dieses Gefäß mit einem Ballon, dann wird auch über den Arm, über das Schläuchlein ein Ballon eingeführt in dieses Herzgefäß. Das Gefäß wird aufgedehnt mit dem Ballon
mhm.
und damit es danach nicht wieder zugeht, wird ein Stent eingesetzt, eine kleine Gefäßstütze. Ich beschreibe das immer so ganz gerne, sieht so aus wie die Feder am Kugelschreiber vorne.
Ah, okay.
So etwas ja. sieht das aus. Ja.
Und tut es weh? Also diese ganze Prozedur?
Ja, sie kann wehtun, muss aber nicht wehtun.
Ach, okay.
Ja, beim akuten Infarkt haben die Patienten natürlich in der Regel sowieso schon Beschwerden.
Ja,
ja. Die Beschwerden auf der Brust halten häufig auch nochmal nach dem Eingriff ein, obwohl das ja. Gefäß schon eröffnet worden ist. Das ist auch völlig normal.
Mhm.
Patienten, die ganz geplant kommen, ja, mhm. Die zum Beispiel einen auffälligen Ultraschall haben oder stabile thorakale Beschwerden haben, das kann gut sein, dass die überhaupt gar keine Beschwerden beim Eingriff auch verspüren.
Ja? Ah, okay.
Aber beim akuten Infarkt kommen die Patienten ja primär schon mit Beschwerden an.
Ja, okay. Die gehen dann auch nicht gleich weg.
Gehen nicht häufig gleich weg, aber mhm. in der Regel dann ein, zwei Stunden später, ja.
Okay. Wie sieht danach noch so eine Therapie aus? Also was erwartet mich danach?
Die Patienten gehen dann für 24 Stunden auf die Intensivstation zur Überwachung.
Mhm.
Weil einfach in den ersten 24 Stunden nach Infarkt auch Herzrhythmusstörungen auftreten können. Das ist auch völlig normal. Das muss überwacht werden und gegebenenfalls dann auch therapiert werden. Häufig, dass das Herz zu schnell schlägt oder dann auch mal, dass es zu langsam schlägt. Also deswegen 24 Stunden Überwachung Minimum
mhm.
auf der Intensivstation. Danach noch auf der Normalstation bei uns auch noch am Monitor, also mit Überwachung
mhm.
für ein, zwei Tage. Und dann ist ganz wichtig, dass die Patienten gut medikamentös eingestellt werden.
Mhm.
Ja, die Patienten bekommen zwei blutverdünnende Medikamente.
Mhm.
Zusätzlich ganz wichtig ist, dass die Lipidwerte auch mitbestimmt werden. Die Patienten kriegen eine sogenannte fettsenkende Therapie, eine Statintherapie, dass die
Ach so, diese klassischen Cholesterinsenker?
Richtig,
ja,
ganz
okay.
genau, mhm. die klassischen Cholesterinsenker. Das ist auch ein Muss bei so einer Postinfarkttherapie medikamentös.
Mhm.
Und wenn das Herz dabei auch von der Herzleistung schon eingeschränkt ist, man will natürlich vermeiden beim Infarkt, dass das Muskulatur untergeht, aber häufig ist es leider einfach so, dass die Patienten zu spät kommen und auch in der Vergangenheit Beschwerden verkannt haben, dass die Muskulatur schon geschädigt ist, also zu wenig Sauerstoff bekommen hat und dadurch auch nicht mehr die normale Herzleistung erreichen kann. Und dann kriegen die Patienten in dem Falle, wenn die Herzleistung auch schon eingeschränkt ist beim Infarkt, noch herzentlastende Medikamente wie Beta-Blocker, das kennen wir alle.
Ah, ja.
Und dann noch einige andere.
Ah, okay.
Aber das, wenn ich noch kurz sagen darf, ja, das klar. A und O, und das sagen wir auch immer den Patienten, ist, man kann auch selbst was dafür tun, dass das nicht nochmal auftritt. Ja, und da ist die Prävention natürlich das A und O.
Okay.
Es ist unglaublich wichtig, das heißt Bewegung, ja, selbst auch die Ernährung steuern, eine ausgewogene Ernährung, eine mediterrane Ernährung, ja, nicht zu rauchen. Wir haben ja auch im DRK Mitte auch, soweit ich weiß, ein Rauchentwöhnungsprogramm, wo man sich anbinden lassen kann. Der Blutdruck muss gut eingestellt werden und gerade auch Diabetiker, da muss der Diabetes gut eingestellt sein. Ja, sowohl durch die Ernährung als auch gegebenenfalls mit Tabletten oder auch mit Insulinspritzen. Also die Patienten haben auch einen großen Einfluss darauf, dass die Herzgefäßerkrankung, die sie dann in dem Moment haben, nicht fortschreitet. Und natürlich gibt es aber auch so familiäre Fettstoffwechselstörung. Das ist dann wieder ein anderes Thema, aber prinzipiell haben die Patienten schon Einfluss drauf.
Okay, aber wahrscheinlich selbst wenn ich diese Fettstoffwechselstörung habe, hilft gesunde Ernährung wahrscheinlich trotzdem.
Absolut, absolut. Ja. Kann nie schaden.
Kann nie schaden, genau. Sehr gut. Nun haben Frauen statistisch gesehen weniger Herzinfarkte als Männer, kann das sein? Habe ich gelesen, also.
Ja, sie haben am Anfang weniger Herzinfarkte und das ist ein ganz spannendes Thema, was, glaube ich, auch erst so in den letzten Jahren überhaupt auch in den Alltag bei uns Kardiologen irgendwie gefunden hat. Es ist so, dass Frauen, also Frauen vor der Menopause geschützt werden. Also es gibt wirklich so das Alter um die 50 Jahre, wo davor Frauen weniger Herzinfarkte bekommen. Das liegt einfach daran, dass Frauen durch Sexualhormone, durch vor allen Dingen das Östrogen bei Frauen kardioprotektiv geschützt sind. Ja, deshalb haben die Frauen vor der Menopause ein geringeres Risiko, eine Herzgefäßerkrankung zu bekommen.
Okay, das ist natürlich praktisch.
Ja, weil das Östrogen führt dazu, dass die Gefäße elastischer sind ja, und nicht so, sich so versteifen und dadurch auch ein geringeres Risiko haben, dass sich dort Plaques absetzen können.
Ja,
okay. Nach der Menopause ist es so, dass der Östrogenspiegel abfällt.
Aha,
ja, und dadurch fällt dieses Kardioprotektive durch das Östrogen weg. Und ab dem 50., 60. Lebensjahr, je nachdem, wann die Menopause auch eintritt, holen die Frauen leider, was die Häufigkeit von Herzinfarkten angeht, deutlich auf und überholen auch die Männer. Ja.
Ach so, das ist aber gemein.
Genau, dafür können wir Frauen leider nichts, das liegt in der Natur der Dinge. Ja. Und deshalb ist es da auch wichtig, und das wird zu wenig gemacht, aber es gibt im letzten Jahr 2024 ein Positionspapier rausgekommen, wo es um Gendermedizin auch geht und gerade, dass man auch in der Klinik, in der Anamnese auch geschlechtsspezifische Fragen auch stellen muss.
Ja, ja? Das macht ja hier in dem Falle auf jeden Fall richtig Sinn.
Das macht absolut Sinn und das fängt jetzt nicht nur bei der Menopause an, sondern es fängt auch schon im jugendlichen Alter an, ob man früh die Periode bekommen hat. Je früher, umso höher ist das Risiko, eine Fettleibigkeit zu entwickeln oder ein metabolisches Syndrom zu entwickeln. Damit geht das auch schon los. Okay. Dann gibt es die typischen frauenspezifischen Erkrankungen wie das polyzystische Ovarialsyndrom. Diese Patientinnen bekommen zu 9% im Verlauf einen Diabetes mellitus. Ja.
Ah, okay.
Und dann kommen natürlich die Schwangerschaften. Die Schwangerschaften, da kann ein Diabetes entstehen, da kann ein Bluthochdruck entstehen, assoziiert mit der Schwangerschaft. Aber auch die Patienten, die in dieser Phase diese Erkrankung entwickelt haben, haben ein erhöhtes Risiko, das auch im Verlauf erneut zu bekommen. Und deshalb ist, wenn man das weiß, wenn man solche Dinge in der Anamnese mit einfügt, diese Fragen, kann man ein ganz anderes Screening auch bei diesen Patientinnen durchführen. Und deswegen ist die Prävention vor dem 40., 45. Lebensjahr bei Frauen, was die Herzgefäßerkrankung angeht, sehr wichtig.
Mhm. Gibt es denn da auch so Voruntersuchungen, so, dass man zum Kardiologen dann gehen sollte oder zum Hausarzt regelmäßig? Und
ja, das sind im Grunde die Untersuchungen, die sowohl Männer als auch Frauen machen, wenn sie Beschwerden haben, ja, oder ein sogenanntes Screening machen möchten. Da gibt es keine spezifischen Untersuchungen, sondern es geht im Grunde um die klassischen Risikofaktoren, Bluthochdruck, Langzeitblutdruckgerät, zum Beispiel Insulintest, Blutzucker-Glucose-Test, den nüchternen Wert zu bestimmen. Mhm. Dann natürlich Ultraschall-Belastungstest. Also es sind die klassischen Untersuchungen, die, das sind jetzt keine spezifischen für die.
Ja, okay. Okay, aber da halt mit dem Blick, dass man halt guckt und.
Genau, dass man da das Bewusstsein hat, andere Fragen auch zu stellen bei Frauen. Mhm. Ja?
Ja.
Und wenn die spezifischen Risikofaktoren dann auch aufweisen in bestimmten Lebensphasen, dann muss man weiter nachschauen und auf der Hut sein, dass man da nichts verpasst, ja.
Mhm. Okay, also bevor ich die Menopause erreicht habe, sollte ich meine Ernährung gesund umgestellt haben, das Rauchen eingestellt haben und gesund leben.
Ganz genau.
Spätestens dann.
Spätestens. Geht bei den Männern natürlich aus,
ja.
Aber da fällt natürlich die Menopause weg.
Genau, jedenfalls. Genau. Okay, prima. Haben wir denn noch was Wichtiges vergessen zu dem Thema?
Ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, ist die psychische Komponente.
Ah, okay.
Ja?
Ja.
Stress, Depression, das bekommen Frauen durchschnittlich häufiger. Also die Frauen entwickeln im Verlauf ihres Lebens häufiger, deutlich häufiger eine Depression, eine psychische Erkrankung, die assoziiert ist zu einem Drittel mit einer kardiovaskulären Erkrankung. Das darf man auch nicht unterschätzen. Gerade bei psychischen Erkrankungen fehlt die Selbstfürsorge. Ja, und die Selbstfürsorge fängt ja auch damit an, dass man sich gesund ernährt, dass man sich bewegt, dass man die Trauer dergleichen nicht mit, mit Rauchen oder mit Alkohol unterdrückt.
Ja.
Also das muss auch bedacht werden. Und da gibt es auch die Psychokardiologie, die auch, finde ich, sehr wichtig in diesem Bereich ist und da eine gute Zusammenarbeit zwischen Kardiologen und auch Psychosomatikern ist.
Ja, stimmt, genau. Klar, ne, wenn ich depressiv bin, dann trinkt man doch lieber ein Gläschen mehr oder versucht das irgendwie und dann kann das natürlich abdriften.
Genau, dann ist das so ein Kreislauf, auch mit der Ernährung, mit der Bewegung. Man geht auch nicht zum Arzt, man nimmt vielleicht auch die Medikamente nicht ein, die man einnehmen müsste.
Ja. Ja.
Wenn man auch schon vielleicht eine Herzgefäßerkrankung hat.
Mhm.
Also auch das Thema ist zu erwähnen, ja.
Ja, und Stress natürlich sowieso, ja.
Stress auch.
Ja.
Da gibt es ja die sogenannte stressinduzierte Herzmuskelerkrankung, die Takotsubo-Kardiomyopathie, die die gleichen Symptome haben oder hat wie ein akuter Herzinfarkt, nämlich mit Herzbeschwerden und auch zum Teil dann auch EKG-Veränderungen. Diese Erkrankung ist aber nicht bedingt durch ein verschlossenes Gefäß, sondern durch eine vermehrte akute Ausschüttung von Adrenalin, was zu einer akuten Herzmuskelschwäche führt.
Mhm.
Und Takotsubo heißt übersetzt Tintenfischfalle aus Japan, weil die so balloniert ist und basal eher sich zusammenzieht. Und diese Erkrankung ist durch Stress ausgelöst und und erscheint im Grunde von der Symptomatik wie ein Herzinfarkt.
Okay. Was machen Sie denn da? Hilft der Herzkatheter nicht weiter, oder?
Nee, aber den müssen Sie machen, weil EKG-Veränderungen da sind, wie beim Herzinfarkt.
Okay.
Ja, die typischen Beschwerden sind da, auch Laborwerte sind erhöht. Und Sie müssen das Schlimmste in Anführungsstrichen ausschließen, was Sie akut behandeln können. Das sind nun mal verengte Herzgefäße mit einem Stent, deshalb wird auch ein Herzkatheter durchgeführt. Und wenn das dann aber auch ausgeschlossen ist mit den verengten Herzgefäßen und wir sehen im Ultraschall, dass sie typisch aus für die sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie, dann ist das A und O. Ruhe, muss man sagen, Stressbewältigung, ja, den Auslöser herauszufinden, warum ich gerade jetzt so eine akute Belastungsreaktion gezeigt habe mit diesem Resultat. Aber auch medikamentöse Therapie, weil die Herzleistung eingeschränkt ist und das ist dann eine Herzinsuffizienztherapie mit Medikamenten.
Kann sich das wiederholen?
Ja, die Rezidivrate liegt so bei 10-15%. Ist jetzt nicht gerade wenig.
Nee.
Deshalb ist auch eine medikamentöse Therapie mit Beta-Blockern und einem ACE-Hemmer sehr wichtig. Am meisten sind davon aber zu 80-90% Frauen betroffen, das muss man sagen.
Okay.
Also das auch eher spezifischer für das weibliche Geschlecht.
Mhm. Also möglichst entspannt bleiben im Leben.
Genau. Oder gute Bewältigungsstrategie.
Oder so, genau. Eins von beiden. Genau. Oder beides.
Richtig, richtig.
Okay, ja. Ich glaube, dann habe ich einen sehr, sehr guten Überblick gewonnen. Kann ich nur.
Das freut mich.
Ja. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Frau Dr. Ketterer, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.